Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Storytelling Mastery Podcast. Und wir befinden uns immer noch in unserer Miniserie, dreiteiligen Miniserie zum Thema Verkaufspsychologie, Überzeugungspsychologie. Und ich zeige dir in dieser Serie die 7 Prinzipien der Verkaufspsychologie. Das hier ist der 3. Teil. Wenn du die ersten beiden noch nicht gehört hast, dann solltest du das dringend nachholen. Du kannst jetzt trotzdem gerne hier bleiben, denn die Folgen bauen nicht zwingend aufeinander auf. Allerdings solltest du schon alle 7 Prinzipien kennen. In den ersten beiden Folgen haben wir über Reziprozität gesprochen, über Sympathie, über Social Proof, also die soziale Bewährtheit, und über Autorität. Und jetzt bleiben uns, wenn du mitgezählt hast, noch 3 Prinzipien übrig. Und jetzt starten wir in diesem Teil mit der Verknappung. Die Verknappung ist ein Verkaufsprinzip, das du ganz häufig schon gesehen hast, hundertprozentig, gerade auch auf Webseiten oder im E-Mail-Marketing. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde Verknappung immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wer der Markt ist. Man kann sich auch mal selber fragen, aber wenn ich auf so eine Webseite komme und da läuft in roten Zahlen ein blinkender Countdown runter, wie lange ich noch Zeit habe, um dieses Produkt oder diese Dienstleistung zu bestellen, dann werde ich persönlich immer eher so ein bisschen bockig. Also ich bin dann immer eher so wie so ein 3-jähriges Kind, das dann sagt, nö, also wenn ihr mich zwingt, dann nö, da mache ich gar nichts. Deshalb, du musst mit Verknappung sehr vorsichtig umgehen. Man kann das ganz schnell extrem übertreiben und dann wird es vielleicht für deine Wunschkunden, die du gerne hättest, auch unangenehm. Nichtsdestotrotz hat Verknappung auch ihre positiven Seiten und du kannst sie für Marketing unheimlich gut nutzen, weil manche Menschen brauchen wirklich so einen Antrieb. Also die schleichen monatelang um ein Produkt drumherum, die schleichen monatelang vielleicht um dein Coaching drumherum und es würde ihnen super gut tun, es würde sie extrem weiterbringen und sie können aber irgendwie nicht so richtig eine Entscheidung treffen. Und in diesem Fall, wenn du dann sagst, hey, da gibt's jetzt gerade 20% Rabatt nur noch bis Sonntag oder wenn das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bestellst, dann gibt's noch einen Bonus dazu. Also man kann Verknappung eben auch sehr smart machen, sehr charmant machen, dann kann das dazu führen, dass genau die Menschen, die sich schon lange überlegt haben, ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen, sagen, ah ja, cool, das ist jetzt so ein Wink vom Universum, das mache ich jetzt. Okay, lass uns vielleicht erstmal so ein bisschen darauf eingehen, was ist Verknappung? Ich habe das ja gerade auch schon ein paar Beispielen angesprochen. Grundsätzlich ist es aber einfach so, Menschen neigen dazu, Dinge zu kaufen, die rar sind. Wenn etwas nicht immer verfügbar ist, und ich bin mir sicher, das kennst du aus allen möglichen Bereichen in deinem Alltag, in deinem Leben, dann wird's interessant. Eine Mitbewohnerin von mir hat immer gesagt, der Mann der Nachbarin ist halt immer interessanter. Das ist jetzt vielleicht kein besonders schönes Beispiel, ist mir aber gerade so eingefallen. Also wenn etwas verboten ist, wenn etwas knapp ist, wenn etwas irgendwie schwer zu bekommen ist, dann steigt die wahrgenommene Attraktivität, dann steigt die wahrgenommene Wertschätzung oder der Wert. Auch vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel. Du erinnerst dich sicher an die Corona-Krise und auch das ist eher ein bisschen peinliches Beispiel, aber dass die Deutschen es tatsächlich geschafft haben, Klopapier in seinem Wert gefühlt so zu steigern, dass es kein Klopapier mehr zu kaufen gab. Also das Toilettenpapier war in den meisten Supermärkten vergriffen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es plötzlich eine Toilettenpapierknappheit gab. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hatte gelesen, dass das nur in Deutschland der Fall war, weiß nicht, vielleicht auch Schweiz und Österreich. Aber andere Länder wie Frankreich oder Italien, die dann eher Wein und Kondome gekauft haben. Sei mal dahingestellt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir haben so dieses Gefühl, okay, wir müssen das jetzt alles weghamstern, weil es könnten ja schwere Zeiten kommen. Und das passiert immer dann, wenn unser Gehirn meint, etwas ist rar, etwas ist knapp. So, warum ist das jetzt interessant für dich? Abgesehen davon, wenn du Toilettenpapier verkaufst, was du wahrscheinlich nicht tust. Es ist dann interessant, wenn du es schaffst, in den Köpfen deiner potenziellen Kunden eine Exklusivität zu erzeugen. Wir kennen das auch bei Marken wie zum Beispiel Rolex oder auch ja bestimmte Automarken, wo du nicht einfach hingehen kannst und das kaufen, sondern du musst das vorbestellen. Davon gibt es auch bei bekannten Modedesignern. Es gibt vielleicht nur 5 Exemplare dieser besonderen Designerhandtasche und das macht sie attraktiver für diese Zielgruppe und lässt den Preis ganz weit ansteigen im Vergleich zu, naja, die gibt's an jeder Ecke und da kann ich mich jederzeit entscheiden, ob ich das haben möchte oder nicht. Also in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, das ist was Besonderes, das ist was Exklusives, das gibt's nicht so oft oder das ist jetzt eben ja ein besonderer Deal, dann wollen wir das haben. Und du hast an den Beispielen gemerkt, das hat absolut nichts mit dem Produkt an sich zu tun. Also es macht keinen Unterschied vom jetzt rein psychologisch, ob das die Chanel-Handtasche, die Rolex oder ja, dass das Corona-Klopapier ist. Ich hatte am Anfang schon gesagt, du merkst es auf Webseiten, so runterlaufende Timer im E-Commerce oder nur noch so und so viel Stück. Auch bei Live-Webinaren, wenn die Leute dann sagen, ja, das melde ich an, weil es gibt nur angeblich 100 Plätze oder es wird nicht aufgezeichnet. Also so dieses, du musst jetzt handeln. Und das ist die Hauptaussage, ne? Du musst jetzt handeln, denn sonst ist es zu spät. Genau. Du kennst es auch, und da bin ich mir sicher, das hast du bestimmt auch schon gebucht, bei Airbnb oder auch bei Booking. Ich glaube, Booking macht das vor allem so. Gerade schauen sich noch 5 andere Personen dieses Zimmer an. Oder in diesem Kontingent haben wir nur 2 Zimmer verfügbar. Auch die werden bald weg sein. Und du bist dann gezwungen, dich relativ flott zu entscheiden. Nochmal, zu viel Knappheit kann dazu führen, dass Leute angepisst sind, auf Deutsch gesagt. Also ich fühle mich eher abgestoßen, wenn zu viel Knappheit drin ist. Und auch hier noch ein Wort der Warnung. Bitte schau, dass die Knappheit, die du in deinem Marketing benutzt, auch immer authentisch ist. Diese Authentizität sollte wirklich über allem stehen. Also zu sagen, es gibt nur 3 Plätze, wo du aber eigentlich 200 hast, ist irgendwie blöd. Zu sagen, ja, das ist ein einmaliges Angebot, das kommt so nie wieder und 3 Wochen später machst du genau dasselbe, ist blöd. Also Verknappung ist super, kann wahnsinnig gut funktionieren, ist aus meiner Sicht auch absolut ethisch vertretbar, aber nur dann, wenn es authentisch ist und wenn die Verknappung sowohl für deinen Kunden nachvollziehbar ist, als auch ja mit deiner Ethik, mit deinen moralischen Vorstellungen vereinbar ist. Okay, kommen wir zum nächsten Prinzip und das ist das 6. verkaufspsychologische Prinzip, nennt sich im Englischen Commitment. Im Deutschen würden wir es in diesem Fall am ehesten als Konsistenz übersetzen. Und hier geht es um mehrstufige Handlungen. Was ist damit gemeint? Ich sehe ganz häufig bei Social Media, auch im Newsletter-Marketing, an anderen Stellen, Webseiten, dass die Leute mit Angeboten starten. Nehmen wir jetzt mal einen Coach, dass ein Coach mit einem Angebot startet, das, sagen wir jetzt mal, 15.000 Euro kostet. Und ich sage das völlig wertfrei, weil das kann absolut legitim sein. Wir wissen alle, es gibt in dieser Coaching-Bubble auch viele sehr dubiose Angebote. Auch hier bitte immer Ehrlichkeit, Authentizität sollten an oberster Stelle stehen. Aber sagen wir jetzt mal, dieses Angebot ist super. Na, es ist ein Top-Angebot. Da ist sogar ein bisschen so over-delivern. Also da ist mehr drin, als diese 15.000 Euro an sich wert sind. Nichtsdestotrotz werden Menschen, die dieses Angebot sehen und den Menschen dahinter das Angebot noch nicht richtig kennen, also sogenannte kalte Leads, also noch nicht diese Personen seit Jahren über Social Media oder im E-Mail-Newsletter verfolgen, werden sich sehr schwer damit tun, dieses Angebot zu kaufen. Ich weiß, dass das funktioniert. Ja, bitte, also wenn du jetzt denkst, ja, aber ich kenne Leute, die machen das so. Ja, ich auch. Ich habe auch selber Kunden, bei denen das sehr, sehr gut funktioniert. Trotzdem ist es rein psychologisch betrachtet nicht ganz so geschickt. Und die meisten guten Marketer, guten Coaches haben auch zusätzlich kleinere Angebote, um die Leute in ihr Universum, in ihre Welt reinzuziehen. Also etwas anzutesten. Du erinnerst dich vielleicht an die letzten Folgen, wo ich gesagt habe, ja, ich habe auch mal für Ramazzotti gearbeitet, habe so Ramazzotti-Proben ausgeschenkt. Das ist nur, um den Leuten zu zeigen, hey, schau, du kannst ausprobieren, ob dir das zusagt und dann kannst du eben in dem Fall Ramazzotti-Flasche oder Kiste kaufen. Und in deinem Marketing macht das auch Sinn. Stell dir vor, du hast eine Treppe und dein Lieblingsangebot ist auf der 5. Stufe. Das ist jetzt eben dieses 15.000-Euro-Angebot. Dahinter kommt noch mehr und darunter sollte eben auch was kommen, weil sonst sind deine potenziellen Kunden gezwungen, vom Erdboden, also von Stufe 0, auf die 5. Stufe zu springen. Und dieser Sprung ist für manche durchaus machbar und es gibt auch Menschen, die das tun. Aber die meisten Leute bevorzugen es, einen Schritt nach dem anderen zu machen und eine Treppenstufe nach der anderen zu gehen. Und wenn du jetzt deinen Leuten, deinen Traumkunden, die niedrigste Stufe zuerst präsentierst, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie diese Stufe gehen. Wenn sie happy sind mit dir, gehen sie die nächste Stufe. Und so kommen sie auch, in unser Beispiel, zu diesem 15.000-Euro-Angebot. Aber sie mussten nicht auf einmal einen Riesensatz machen, einen Riesensprung hinlegen, sondern konnten Schritt für Schritt da hochlaufen. Und du siehst das ganz häufig so, dann gibt es Webinare oder es gibt Masterclasses oder Workshops. Teilweise sind die sogar kostenlos. Oder es gibt so Tripwire-Angebote, nennt man das, wirklich für ganz kleines Geld, also zwischen 10 und 20 Euro. Es gibt Workshops, die dann irgendwie zwischen 100 und 300 Euro kosten. Also die Stufe kann eben immer höher werden. Und im Endeffekt stehen dann oft an oberster Stufe ein exklusives 1:1, ne, eine 1:1 Zusammenarbeit, die natürlich auch mehr wert ist als ein Workshop, wo du mit 200 Leuten drin sitzt. Genau, sogenannte Value Ladder, also die Wertetreppe. Wer das auch ganz gut beschreibt, wenn du gerne liest, die Dotcom Secrets von Russell Brunson. Ich kann dir das gerne auch in die Shownotes packen. Ist ein super Buch. Der hat mehrere geschrieben. Ich glaube 3. Ich habe zumindest die 3 gelesen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es das auf Deutsch auch gibt. Aber da erklärt er das auch nochmal so schön. Und ich glaube, das folgende Beispiel ist auch aus diesem Buch. Es gab mal eine Kampagne in den USA, die hieß Florida soll schöner werden oder Florida soll noch schöner werden. Und dort hat man einen Test gemacht. Man hat Leute gefragt, ob sie sich einen riesigen Banner, das waren solche, also nicht ein kleines Plakat, sondern so richtige so Billboards, also so riesige Banner in den Vorgarten stellen mit dem Slogan eben drauf, Florida soll doch schöner werden, um die Leute aufmerksam zu machen auf diese Kampagne. Und jetzt stell dir mal vor, bei dir klingelt jemand. Ja, stell dir vor, du wohnst jetzt in Florida, in so einem, ich stelle mir das immer so ein klassisches amerikanisches Haus, so mit akkuratem Rasen im Vorgarten und einer Garage, die fast so groß ist wie das Haus. So, und da kommt jetzt jemand hoch und klingelt an deiner Tür und du machst auf und sagen, ja, hier, wir sind von Florida, soll noch schöner werden und wir haben hier Ihnen mal so ein, ich weiß die Maße nicht, aber so ein 4x5 Meter Billboard mitgebracht. Würden Sie sich das bitte in den Vorgarten stellen? Und ich denke, die meisten Leute, und das war da auch so, du würdest das wahrscheinlich auch so machen, würden denken, hey, nee, nee, habe ich auch keinen Bock drauf. So ein riesen Billboard bei mir im Garten, stellt das gefälligst woanders hin. Und so war das eben auch. Ich weiß leider nicht mehr genau die Zahlen, du kannst es aber auch nachlesen. Die meisten Leute haben das abgelehnt, verständlicherweise. So, dann ist man einen Schritt oder mehrere Schritte zurückgegangen. Man hat dieselbe Anfrage gestellt, aber diesmal war es eben kein Billboard, sondern ein kleiner Aufkleber. Und die Leute haben gesagt, hey, wir sind von Florida, soll noch schöner werden und haben die Kampagne so ein bisschen erklärt. Wir haben hier einen Aufkleber, wären Sie so freundlich und würden sich den auf die Heckscheibe kleben, ans Auto dran kleben. Und da haben viel mehr Leute, ich glaube über 80% oder so, haben gesagt, ja, okay, machen wir. So, und was ist jetzt spannend? Das erste Learning ist, wenn du an diese Value Letter denkst, die Stufe zu sagen, ich klebe mir einen Aufkleber aufs Auto, ist viel kleiner, als ich stelle mir ein Monsterplakat in den Vorgarten. Und jetzt kommt der spannendste Teil dieser ganzen Studie. Nachdem die Leute sich den Aufkleber aufs Auto geklebt haben, kamen die nach, weiß nicht, 2 Wochen oder so wieder und haben nochmal die erste Frage gestellt. Also, wären sie bereit, sich dieses Billboard in den Vorgarten zu stellen? Und die Menschen, die sich vorher schon den Aufkleber aufgeklebt hatten, also die vorher schon Ja gesagt haben zu diesem Aufkleber, waren viel wahrscheinlicher auch Ja zu sagen zu dem Billboard im Vorgarten. Und das ist ganz klassisch in der Verkaufspsychologie, siehst du hier, es ist einfach eine Treppenstufe mehr eingebaut worden. Also ich habe den Kunden nicht direkt nach dem Superstep gefragt, der ihm unangenehm ist, in welcher Form auch immer, das muss nicht nur finanziell sein, sondern habe die Treppenstufe gebaut, habe ihn also erst eine kleine Treppenstufe gehen lassen. Genau, also das ist das Prinzip der Value Letter. Also du steigerst einfach Stück für Stück dein Angebot. Die Leute dürfen überall einsteigen, aber die Menschen, die sagen, naja, also 15.000 jetzt in dem Beispiel, das ist mir dann doch too much. Und weiß ich ja gar nicht und ich kenne dich ja nicht und da fehlt auch noch so das Vertrauen und so und nun kann ich dir auch wirklich glauben, dass ich die Ergebnisse kriege, denen kannst du eben was Kleineres anbieten. Mach's ihnen leicht. Sehr schön, damit kommen wir zum siebten Verkaufs- oder Überzeugungsprinzip, damit auch das letzte. Und hier geht's um Unity, deutsch übersetzt. Das Gemeinschaftsgefühl, das hatten wir in den letzten Folgen schon mal so ein bisschen angesprochen, weil auch eine Sympathie kann sehr schnell in ein Gemeinschaftsgefühl übergehen. Wir hatten da das Beispiel der Bayern, ja, also die Bayern, die sich irgendwo in Thailand treffen und sich dann direkt sympathisch sind. Auch das ist natürlich, geht in ein Gemeinschaftsgefühl über, ja, wir Bayern. Wir Menschen haben ein ganz großes seelisches Bedürfnis nach Verbundenheit. Das hatte ich auch in der letzten Folge schon so ein bisschen angeschnitten. Das kommt einfach auch evolutionsbedingt aus dem Fakt, dass wir früher nicht überlebt hätten, wenn wir alleine gelassen worden wären. Also wir brauchen dieses Gefühl von ich gehöre dazu, weil es unserem Gehirn, den älteren Teilen unseres Gehirns suggeriert, wir sind sicher. Wenn ich alleine bin, bedeutet das Tod. Wenn ich in der Gemeinschaft bin, dann bedeutet das für mich ja Geborgenheit und Sicherheit. Und wie kannst du jetzt so ein Gemeinschaftsgefühl, ja so ein Community-Gefühl in deinem Marketing nutzen? Das ist ja das alles Entscheidende, dass du das hier mitnimmst und dann für dich und deine Angebote umsetzt. Vielleicht aber noch kurz so ein, wo findest du das? Ich habe das ist schon einige Jahre her, habe ich über YouTube eine Frau entdeckt, die dort Sportvideos gemacht hat, so Workouts, relativ harte Workouts. Ich bin totaler Sportfanatiker, wenn du mich schon länger kennst, weißt du das, dass es für mich nichts Größeres gibt, als zu laufen und Fitnesstraining zu machen. Und diese Frau heißt Susanna Light, nennt sich heute Suska, aber damals war sie unter dem Namen Susanna Light bekannt, ich glaube eine Tschechin ursprünglich, und die hat mit ihrem Mann zusammen einen YouTube-Kanal gegründet, der hieß Buddy Rock. Das gibt's immer noch. Allerdings ist das irgendwie auseinandergegangen. Wir haben sich geschieden. Das war wohl auch ziemlicher Rosenkrieg und so. Die macht heute was alleine unter einem anderen Label und auch richtig gut. Also an dieser Stelle kostenlose Werbung, ist eine tolle Frau. Und was da passiert ist damals bei Buddy Rock, war, dass die Leute angefangen haben, unter ihren Workout-Videos sich selber als Buddy Rocker zu bezeichnen. Und da ist dieses Community-Gefühl entstanden. Also wir haben dann nicht mehr nur Workouts gemacht oder nur Sport mit der Susanna gemacht, sondern nein, wir waren jetzt Buddy Rocker. Und das gibt dieses Community-Gefühl, das gibt dieses Gemeinschaftsgefühl. Du hast das, gerade im Sport sehen wir das ganz oft. Meine Schwester betreibt mit ihrem Mann zusammen eine CrossFit-Box. Also wenn du mal in Pforzheim bist, dann geht so CrossFit-Helden. Die machen das richtig gut. Und auch hier habe ich sie damals gefragt, ja, CrossFit, für alle, die jetzt zuhören, das nicht kennen, ist eigentlich ein ganz klassisches, ich würde fast sogar sagen, Oldschool Fitnesstraining. Sehr hart, da gibt's keinen Schnickschnack drumherum und du wirst, wenn du das machst, bombenfit. Und auch hier habe ich sie gefragt, ja, aber wieso machst du das nicht selber? Wieso zahlst du jedes Jahr eine Gebühr, um das CrossFit nennen zu dürfen. Also das ist wie so eine Lizenz und du zahlst für diesen Namen. Und da sagte sie zu Recht, ja, weil das ist in den Augen der Leute was anderes. Ich könnte genau dasselbe Training machen, aber das Community-Gefühl ist ein anderes über CrossFit, weil CrossFit schon eine gewisse Bekanntheit hat und man dann sagen kann, ja, ich bin CrossFitter. Ja, wir machen CrossFit. Ich bin CrossFitter, wir sind CrossFitter. Und das ist das, was rein psychologisch einen ganz großen Unterschied macht und auch die Leute dazu bringt, mehr committed zu sein. Also, denk nochmal an das letzte Prinzip, weiterzumachen, dran zu bleiben. Apple ist ein gutes Beispiel für so ein Community. Es gibt immer so die eingeschworenen Apple-Leute und es gibt eben auch die, die dagegen sind. Fußball, Clubs oder überhaupt Sportvereine. Ganz krass, auch wenn die Leute selber vielleicht den Sport gar nicht machen. Ja, bin ich mir sicher, kennst du einiges. So, und das ist eben jetzt ganz wichtig für dich zu verstehen. Okay, du denkst jetzt wahrscheinlich, na ja, ich habe keine CrossFit-Box. Ich bin auch nicht Apple. Was kann ich machen? Du kannst verschiedene Sachen machen. Du kannst ganz klar, das hatten wir auch in den letzten Folgen, kommunizieren, was deine Werte sind und was quasi das Eintrittsticket für deine Community ist. Wenn du das kombinierst mit Dingen wie zum Beispiel, sagen wir, du hast einen Online-Shop, in dem du vegane Produkte verkaufst, dann ist es sehr leicht, über diese Werte eine Community zu kreieren. Gerade auch dann, wenn du Fachjargon benutzt. Also, was gibt es in deinem Bereich an Begriffen, die nur Leute benutzen, die in diesem Genre unterwegs sind? Wenn meine Schwester von Muscle-Ups spricht, weiß ich, was sie meint. Die meisten Leute wissen das nicht. Ja, Muscle-Up ist, für alle, die es auch nicht wissen, eine Art Klimmzug, aber du hörst nicht auf, wenn das Kinn an der Stange ist, sondern du drückst dich ganz hoch, so dass die Klimmzugstange dann auf Hüfthöhe ist. Kannst du auch gerne mal googeln. Also, das nur als Beispiel. Ja, Muscle Up, ich weiß, was das ist, aber ein Nicht-Crossfitter weiß das wahrscheinlich nicht. Wenn du, und das gibt es in allen möglichen Bereichen, wenn du im Marketingbereich von Conversion Rate sprichst, dann wissen Leute, die sich damit nicht beschäftigen, auch nicht, was das ist. Wir sagen sonst immer im Marketing, achte darauf, dass du nicht so viele Fachbegriffe benutzt, damit die Leute das verstehen. Wenn du aber eine Community aufbauen willst, dann ist es schon wichtig, den Fachjargon zu benutzen, weil jemand, der sich dafür interessiert, der wird auch wissen, was das ist. Ja, also hier darfst du da gerne auch nochmal so ein bisschen unterscheiden. Also, wer gehört nicht dazu und wer gehört dazu? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das abzugrenzen. Du kannst das Ganze auch auf Werte basieren, wie ich gerade schon das Beispiel gesagt habe, mit vegan oder vegetarisch. Aber es gibt auch politisch, sehen wir das auch ganz oft, was wird dargestellt in den Werbespots, in den Kampagnenspots, für die Parteien. Hier habe ich so ein Beispiel mir aufgeschrieben. Manche, ich möchte hier wirklich nicht politisch werden, aber manche Parteien zeigen so diese Kernfamilie, ne? Mama, Papa, zwei Kinder. Einfamilienhaus, Rasen, Kombi vor der Tür, so. Und andere zeigen zum Beispiel vielleicht sogar ein homosexuelles Pärchen, also etwas, das in unserer Gesellschaft, ich hoffe, anerkannt ist, aber immer noch nicht den traditionellen Normen entspricht. So, jetzt habe ich es schön ausgedrückt. Und das spricht eben, wenn ich ein gleichgeschlechtliches Pärchen sehe, spreche ich automatisch mit diesem Werbespot eine andere Zielgruppe an. Das muss nicht direkt auch ein homosexuelles Pärchen oder eine homosexuelle Person sein, aber es ist zumindest eine Person, die sich daran nicht stört, für die das völlig normal ist, die damit überhaupt kein Problem hat. Das ist natürlich jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber so funktioniert es leider. Also das ist leider so immer noch, dass auch in diesem Toleranzbereich viele noch nicht so weit sind. Und wenn ich diese traditionelle Gruppe ansprechen möchte, dann würde ich kein gleichgeschlechtliches Pärchen zeigen. Wenn ich aber Leute ansprechen möchte, die sehr weltoffen sind, die sehr tolerant sind, die ja sehr flexibel sind, so in ihrem Denken, dann fühlen die sich, egal was da jetzt beworben wird, mit Sicherheit mehr angesprochen durch etwas nicht so Konventionelles, als wenn ich jetzt die Familie in der Tracht zeige. Genau, also wichtig ist, was sind deine Werte und wie möchtest du die kommunizieren? Wo kannst du in deiner Zielgruppe bestimmte Dinge rausfiltern, die nur ihr so macht? Also durch Sprache, durch Werte, durch bestimmte Dinge, die ihr tut. Es gibt auch ein Buch, das heißt irgendwie, was verbindet der Englischtitel ein? Ich glaube, auf Deutsch heißt es, also auf Englisch heißt es The 5 AM Club. Ich glaube, das heißt auch der 5 Uhr Club. Da geht es darum, was man alles erreichen kann, wenn man morgens um 5 Uhr aufsteht. Und auch das ist eine Art von Community. Ja, wir gehören zu den Leuten, die vor Sonnenaufgang aufstehen, um besonders effektiv zu arbeiten oder was auch immer. Es spricht natürlich mehr Unternehmer an, die sehr motiviert sind, effektiv zu arbeiten und viel umzusetzen. Okay, ich glaube, das waren genügend Beispiele. Du darfst jetzt dir wirklich die einzelnen verkaufspsychologischen Prinzipien vielleicht nochmal rausschreiben. Also es ist die Reziprozität, die Sympathie, die soziale Bewährtheit, sprich Social Proof, die Autorität, die Verknappung und Commitment bzw. Konsistenz und als letztes die Unity oder das Gemeinschaftsgefühl. Schreib dir das gerne nochmal raus, hör dir gerne auch die anderen Episoden nochmal an und überleg dir wirklich ganz wichtig, es kommt immer auf die Umsetzung an, wie kannst du diese Prinzipien oder zumindest mal ein paar davon in deinem eigenen Marketing, in deinen eigenen Angeboten nutzen. Ich freue mich einfach mega über Feedback.